Impfung in Jorba. Da muss man ganz zurückgehen, was, was das ist, diese Anwendung. Das geht nämlich auf die 10 Punkte von dieser Transformation zurück. Davon sind wir jetzt bei dem 17. Ne, 8. ist es schon. Der 8. Punkt ist die Anwendung. In Vers 22 ist die Aufteilung. Und dann geht es hier weiter. Das haben wir noch nicht durchnummeriert. Das ist, glaube ich, 42.
42 fängt an bei Jordi, oder?
Mhm.
Und das ist Punkt 8.
Das ist dann der 8. Hauptpunkt von in der Beschreibung dessen, was diese Transformation ist. Da heißt es, diese durch Anwendung dieser, Geistesbetätigung, die wir letztes Mal studiert haben, durch diese Anwendung tritt man auf die verschiedenen Stufen ein. Im Tibetischen heißt das Sa, ganz beim Bumi. Wir sagen das Stufen normal so für sowas, aber eigentlich heißt das so wie die Erde, ne? Oder Boden. Ja, und das Annähern an das Verständnis von davon ist wieder in 4 Aspekten beschrieben. Das erste ist, dass man durch so, in 3 Zeilen hier im Tibetischen, im Englischen auch, im Englischen ist auch 3 Zeilen. Das erste ist, dass man durch Hingabe oder Interesse, durch starkes Interesse, sich engagiert. Und deswegen heißt das, dass man dass man eintritt auf die Stufe des Lebens, wenn man also diese Hingabe oder dieses Interesse auslebt und dieses Interesse ausübt. Wie nennt sich diese Bumi? Mürtelschüttelsa. Ein Name praktisch. Warum heißt das so? Warum heißt das der die Stufe dessen, wo man Interesse oder Hingabe lebt, ausübt, weil man hier eben das Verständnis anwendet, vollständig anwendet, weil man Interesse und Hingabe völlig anwendet hier. Ja, das hier als Commitment, übersetzt. Dass das möglich ist, immer schon wieder sehr schwierig zu übersetzen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass es manchmal sowas ist wie Interesse, manchmal wie Hingabe, manchmal wie Überzeugung. Das ist so ein Mittelding zwischen Überzeugung und Interesse. Nepatipel, Nekapso. Und das ist die Situation, in der man sich Gewissheit verschafft. Wenn man so untersucht, also Ungewissheit, wenn man prüft oder untersucht, Ungewissheit zu finden.
Gewissheit über die Sichtweise?
Richtig, ne? Über das, was wirklich ist und nicht wirklich ist. Es geht ja immer, Buddhismus geht immer darum, um anscheinende Wirklichkeit. Und rauszubringen, was mit der Wirklichkeit in auf sich hat, sich da sozusagen zur Gewissheit durcharbeitet. Das ist das, wo wir jetzt mit anfangen. Und wenn man das jetzt wirklich zu seiner Praxis macht, dann ist das, hört man dadurch ein auf diesen diese Stufe des Lebens von Interesse und Überzeugung. Was sagt der Kommentar dazu? Wenn man jetzt diese ursprüngliche Weisheit, von der schon so viel geredet worden ist, jetzt in Erfahrung umsetzt, also die einzelnen Stufen, Schritte wirklich jetzt durchführt und dafür dabei Begeisterung entwickelt, dann ist das diese Anwendung, dieses Begeistertsein dafür ist diese Anwendung. Lambi negativ, teilt sich der Weg, den man damit durchläuft, in vier Abschnitte auf, oder sogenannte vier Stufen, auf die man eintritt. Deswegen wird das also auch in vier Aspekten hier beschrieben. Diese vier Abschnitte des Weges. Das erste ist es, sich vollständig einbringen oder das Anwenden, dadurch, dass man zwar die Wirklichkeit oder die Natur der Erscheinung noch nicht direkt erkannt hat, aber sich stützen kann auf seine eigene Intelligenz, die entsteht aus Hören, aus Nachdenken und aus Meditation. Das ist ja genau das, was wir jetzt im Augenblick tun. Ne? Vielleicht mehr zunächst das Nachhören und Aufnehmen der Informationen und dann zweitens, dann denken wir darüber nach und dann kann man das auch in Meditation dann überführen, wenn Zweifel beseitigt sind. Und diese drei Arten von Intelligenz, die da entstehen, sind das, was dann zusammengenommen eben Überzeugung oder ne, interessierte Überzeugung bilden. Und durch die bringt man sich ein. Man will immer näher besser verstehen, was ist jetzt eigentlich Wirklichkeit, und man macht sich ein genaueres Bild davon. Und diese Vorstellung oder diese Überzeugung, die man dann davon gewinnt, das ist hier diese Stufe. Ja. Dann lammt ihr nicht an. So. Ja, das ist auch das, was man an anderer Stelle als den Pfad der Verbindung bezeichnet. Hier im Text ist das als Pfad der Path of Application auch übersetzt worden. Das war ganz früher, wenn ihr euch erinnert, am Anfang, wo es die Erklärung von Dharmata, der Natur von Erscheinung, da wurde ja auch diese fünf Schritte beschrieben. Es waren fünf oder vier Stufen beschrieben. Und eins davon war der Pfad der Anwendung. Vers 18, könnt ihr euch eine Anmerkung machen. Also Vers 18 ist das schon mal erwähnt. Was hier jetzt auch angesprochen ist, dass sich einbringen oder anwenden, Überzeugung gewinnen von Wirklichkeit. Warum ist es, das entspricht das dem, weil das die Situation ist, in der man durch Analyse, durch Untersuchung Gewissheit erwirbt, wie Wirklichkeit ist. Deswegen. Der andere Teil, dieser Abschnitt in Vers 18, der heißt nämlich genau Nepachipa, also dieses durch Untersuchung Gewissheit gewinnen. Und hier wird es nochmal unter ein klein bisschen anderer Art und Weise nochmal dargestellt. Andere Name auch noch mitverwendet, nämlich die Stufe des Interesses oder der Überzeugung. Ja. Das ist der Pfad der Verbindung, der deshalb der Pfad der Verbindung heißt, weil er hinführt zu dem Pfad des Sehens, wo nämlich Wirklichkeit direkt gesehen wird. Man ist also kurz davor, man hat zwar noch nicht die direkte Erkenntnis, aber man hat doch eine Vorstellung, wie es sein könnte, und diese Vorstellung ist sehr dicht dran, auch wenn es immer noch eine Vorstellung ist, und kommt immer dichter dran, bis man dann eine direkte Wahrnehmung von Wirklichkeit hat. Dann kommt der nächste, das heißt, die nächsten drei Zeilen, da heißt es, die Anwendung der individuellen, völlig Erkennenden, vollends Erkennenden, oder Erkenntnis, der völligen Erkenntnis, die Anwendung der, durch die Anwendung der individuellen vollständigen Erkenntnis ist es die erste Stufe, oder der erste Bumi, indirekt in Nekazo, das ist die Situation, wo man Kontakt kommt, direkt sich so halb berührt, so wie es ist, in Wirklichkeit berührt. Warum heißt das hier jetzt da individuelle Art des Erkennens? Also einmal ist natürlich jedem Menschen einzeln, dass er das erkennen muss. Und das ist Erkennen deshalb, weil hier es nicht nur ein bloßes Verständnis, ein intellektuelles Verständnis ist, einmal. Und dann ist das auch nicht nur ein Meditationserlebnis, so wie das Gefühl hat, auch alles ist leer und wie schön, ne? Oder alles ist klar, ne? So ein Meditationserlebnis ist nicht, sondern es ist eben nicht nur ein bloßes so ein Bild, was im Geiste entsteht, sondern direktes Wahrnehmen. Dieses Bild hier, dieses Bild im Geist, das ist das, was wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Begriff sagen, ne? Man sagt Auto, dann hat man sieht man ja was vor dem geistigen Auge. Was man da sieht, ist aber ja nicht, ist ja nicht irgendwie deutlich. Ne? Das gibt ja viele Autos. Man sieht ja kein konkretes Auto. Und den abstrakten Begriff kann man auch nicht sehen, aber man hat so eine verwaschene Vorstellung, ne, was so autoähnlich ist. Ne? Das ist dieses, was dann im Geist auftaucht. Das nennt man hier so eine allgemeine Bedeutung davon. Das haben wir eigentlich bei allen Begriffen. Ne? Wenn man irgendeinen Begriff sagt, dann hat man sofort so eine allgemeine Bedeutung im Kopf, die dann anders darauf angewendet werden kann. Und an dieser Stelle, wo direkt Kontakt hat, dass Kontakt mit Wirklichkeit aufgenommen wird, da ist das Erkennen davon eben nicht nur so eine verwaschene Vorstellung, sondern das direkte Sehen. Deswegen heißt es auch Pfad des Sehens. Der wird aber hier in diesem Text als Rekbe Nekatsu bezeichnet und als Kontakt und entspricht dem Vers Nummer 19, müssen wir es schon sagen. Ja, Vers 19, da steht es nochmal genauso mit dem gleichen Begriff. Ja, dann, wenn diese Erkenntnis stattgefunden hat, dann muss man sich an diese Erkenntnis wieder und wieder gewöhnen, muss die pflegen und kultivieren, also das passiert auch automatisch dann. Dieser Pfad der Meditation und die Anwendung durch dieses sich Gewöhnen an das direkt unmittelbar Gesehene, steht nämlich dann, kommt ihr dazu selber nie, wenn man sich vollständig der Anwendung widmet durch Gewöhnen und Meditation, dann sind es zunächst mal die unreinen Stufen und dann auch die drei reinen Stufen, wobei das im Wurzeltext vielleicht ein Druckfehler ist, dass da dieses Dark ein Druck ist, das würde dann besser passen, dann wären es die sechs unreinen Stufen und die drei reinen. Aber das ändert vom Sinn her nichts. Ich denke nur eleganter, vielleicht ist da was weggeschnitten. Dann der vierten Zeile von unten, wo da steht Matakaisar Dark Chan. Könnte sein, dass das Dark ein Druck war. Das hat er schon abgeschrieben, war richtig vom Text, aber im Originaltext könnte das auch, gibt ja da immer was, ich habe einen Druck mal was weggefällt von mir, Druck gelegen haben, aber das ändert auch nichts an der Bedeutung. Entscheidend ist, dass hier durch dieses vollständige Engagement, durch Meditation, durch Gewöhnung an die direkt gesehene Wirklichkeit, man sechs unreine Stufen und dann drei reine Stufen durchläuft. Und diese alle zusammen haben, was haben sie gemeinsam, was ist das für eine Situation? Das ist die Situation, in der man sich wieder erinnert, in Erinnerung ruft, nämlich was dieses direkte Erlebnis von Wirklichkeit. Das wird eben dann in allen Aspekten nachempfunden, wiederentdeckt. Einmal gesehen und dann überall wiederentdeckt. Fox und Yang 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 Y Sanifa. Das fängt also vom zweiten Bhumi an. Das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dass es nach einigen Erklärungen auch so sein müsste, dass der Pfad des Sehens eben nur aus der einen Meditationssitzung besteht, wo man eben das direkt Erkenntnis hat. Kontakt. Und dann der Rest ist alles Gewöhnung. Im Augenblick, wo man dann aufsteht aus dieser Meditationssitzung, dann beginnt der Pfad der Gewöhnung, dass man sich nämlich an dieses, was man eben erkannt hat, gewöhnt und es in allen Aspekten wiederentdeckt. Ja, das ist vom zweiten bis zum siebten wird es als die sogenannten sechs unreinen Stufen bezeichnet. Warum? Weil es eine Situation ist, in der man noch erlebt oder handelt unter dem Einfluss von Begriffsbildung. Man hat immer noch Merkmale von Dingen werden wahrgenommen. Es wird also noch, mit dem ersten Bhumi, mit dem direkten Kontakt von Wirklichkeit, fällt ja auch umgekehrt die Täuschungen weg. Der Glaube an die Täuschung. Man hält also die Erscheinungen, die einem gegenübertreten, nicht mehr für wahr. Das ist so wie wenn man im Traum erkennt. So ist das beschrieben. Aber trotzdem, das kann man sich an dem Traumbeispiel ganz gut vorstellen, wenn man im Traum jetzt den Traum erkennt und der geht weiter, der Traum, trotzdem hat man ja dann noch die Wahrnehmung. Das sieht man noch, also ne, die Begriffsbildung ist ja noch da. Man weiß also, dass, na gut, der Tiger ist halt kein richtiger Tiger, aber es sieht aus wie ein Tiger. Ne? Und die Idee Tiger kommt noch und das ist rot und das ist grün und das ist eckig und das ist rund und sowas. Ne? Diese Begriffsbildung ist nach wie vor da. Und diese sind feine Verschleierungen, die allmählich dann verschwinden. Deswegen heißen die ersten Stufen hier von dem zweiten bis zum siebten, diese sechs heißen unreine Stufen, weil sie mit solcher Begriffsbildung verbunden ist, handeln sind.
Also die Beschreibung ist hier, dass da noch Erscheinungen sind.
Merkmale, Begriffsbildung.
Was hat halt immer diese Erscheinungen?
Nein, nein.
Weil du hier im Traumbeispiel, glaube ich, jetzt gleich
bist. Du hast ja gerade gesagt, dann ist, du siehst zwar, dann, dass das alles Traum ist, aber du siehst noch, du siehst also immer noch die Begriffe von den Dingen. Die Zeichnungen sind immer noch, ja, du hast immer noch gezeichnet, die Dinge noch genauso. Du siehst noch die Einheiten, du siehst dann noch den Tiger, der weiß zwar, dass das jetzt ein Traumtiger ist, ne? Freust dich darüber, dass er dir keine Angst mehr einjagt, aber diese Gesamtheit dieser Erscheinung bezeichnest du immer noch mit dem Begriff Tiger.
Jetzt habe ich schon
Stell mal, wenn du bitte den Jäger kommst. So, ja, dann kommen die drei Stufen, die von dieser Art von begriffsgebundenem Handeln rein geworden sind. Sozusagen die gereinigten Stufen. Das ist also 8, 9 und 10. Da lag das unbeleitet. Sag, lag mal. Ja, das heißt, das sind die drei Reihenstufen und damit sind alle die neun, nämlich von 2. bis zum 10., die neun Stufen, sind alles solche eine Situation, in der das, was erkannt worden ist, immer wieder vergegenwärtigt wird. Wie hat das im Deutschen mal gesagt?
Die neun Stufen sind
der
Zustand der Besinnung auf die bereits erkannte Bedenken.
Besinnung hat er gesagt, ja. Ja, es geht im Grunde, dass dieses in allen Aspekten, dieses Lesotrenner, ist eigentlich, das deutet an, dass nicht nur erinnert wird, sondern auch in allen Aspekten, also überall wieder aufgefunden wird. Und das dehnt sich halt aus. Und da kann man auch nachvollziehen, wie dann der Prozess zum Entwickeln, zur Erleuchtung vonstatten geht, dass die Erkenntnis, die an allen stellvertretend sind, ne, der Kontakt zur Wirklichkeit, der hergestellt worden ist, dann ausgedehnt wird, nach und nach in alle Erscheinungen, bis schließlich die Allwissenheit des Buddhas erreicht ist. Ja, Forsten, ja. Ja, dann fand man das der letzte von dem, und auf der nächsten Seite weiter. Forsten, ganz zum Schluss dann, am Ende gelangt. Wenn man sich verbindet oder anwendet, die Anwendung dessen, was also zum Ende gelangt ist, bewirkt weil dadurch die spontan gegenwärtigen Taten des Buddhas ununterbrochen auftreten, dass man sich der Wesenheit oder der Soheit selbst direkt angenähert hat oder ganz daran herangekommen ist, da angelangt ist. Das ist diese Stufe. Diese Verwendung von ganz nah an die Wesenheit herangelangt, das war ja schon mal vorher aufgetaucht. Das ist dann Vers 20, wenn ich das richtig mitgezählt habe, oder ist es 21? Nein, es ist 21. Vorher war es 20 und jetzt 21. Er spricht also Vers 21, die Erklärung ist ein klein bisschen von der Wortwahl etwas verschieden, aber sonst inhaltlich genau entsprechend. Durch diese Anwendung, die gleichbedeutend ist mit der Stufe der letzten Stufe, nämlich am Ende angelangt zu sein, ist man ohne Anstrengung, wird ohne jede Anstrengung spontan gegenwärtig, werden die Handlungen, die Taten des Buddha manifestiert. Und so weit wie der Raum reicht und so weit wie da Lebewesen sind, und so lange wie das währt, wie lange wie Raum und Lebewesen wären, ist diese Aktivität, diese spontan gegenwärtige Buddha-Aktivität ununterbrochen. Deshalb, weil dem so ist, ist man hier an der Wesenheit der Natur von Erscheinung direkt angelangt und beide Arten von Geistestrübung oder Verschleierung sind abgeworfen. Ja, hier ganz nah herangekommen, aber das ganz nah herangekommen ist, heißt im Grunde dort angekommen. Das ist nur von der Wortwahl her, heißt dicht, sonst würde man ja sagen, dicht dabei ist auch daneben, aber das passt nicht, ne? Weil von der ganzen Beschreibung vom Aufbau her ist dieses nah herangekommen praktisch wie dort angelangt. Ist man dort angelangt, muss man das schon sagen.
Hast du
Immersion
da
angeboten? Immersion? Ja. Für das Wort jetzt? Wann ist denn? Niewartowa ist Immersion und Tosekor. Ja, ich hatte das halt dann versucht, deutlich zu machen. Dann hatte das beim Vers 21 das auch so gesagt?
Mhm.
Ja, gut. Na ja, man, diese Freiheit hat man dann vielleicht schon dabei, wenn das innerlich gemerkt wird. Gut, und dieser Zustand, wird als Yingre bezeichnet, als die Ununterscheidbarkeit von Weite und Bewusstheit. Oder von Weite und Weisheit, Yingre Yeme, wobei hier der Zustand von Erleuchtung ja zweifellos etwas ist, wo eben kein Subjekt und Objekt mehr da ist, da gibt es also auch niemanden, der etwas erkennt und nicht was erkannt wird. Nur das in Begriffen ausgedrückt ist Yin, die Weite, das was die Weite aller Erscheinungen, nämlich das was zu erkennen gilt, und Weisheit ist das was erkennt. Und wenn man jetzt sagt, dass hier Weisheit und Weite untrennbar sind, dann bedeutet das praktisch, dass diese beiden Aspekte, das Zuerkennende und das Erkennende, hier ununterscheidbar geworden sind. Es gibt keine Dualität mehr. Ja, das schließt den achten Punkt ab, die Erklärung der Stufen, die ein Individuum durchläuft, wenn es sich der Übung zum Entstehen von ursprünglicher Weisheit unterzieht, der Anwendung. Kommen noch zwei Punkte, nämlich den Schaden und Nutzen, Nachteil und Vorteil. 9 und 10. 10 Punkte haben es, waren es, die die Transformation insgesamt beschreiben. Wir sind jetzt im 9. Punkt dann. Der 9. Punkt ist der Nachteil. Nachteil ist nämlich von was? Davon, dass man Nachteil davon, wenn man jetzt keine Transformation annehme. Wenn man also nicht jetzt, wenn man nicht von einer Transformation sprechen würde. Täuschung auf der einen Seite erkennt. Okay, dass diese Erscheinungen, so wie sie uns gegenübertreten, Täuschung sind. Und die Wirklichkeit ist halt anders. Aber dann nicht davon spricht, dass in einem Individuum, das jetzt die Wirklichkeit erkennt, eine solche Transformation stattgefunden hat. Und darum geht es, um diesen Begriff von Transformation. Was es für Nachteile hat, wenn man davon nicht spricht. Das ist ein bisschen ausführlicher hier erklärt. Ja. Falls es das Eintreten oder sich annähern an die Nachteile sind was? Nämlich das sind die vier Nachteile davon, wenn es keine vollständige Transformation gäbe. Würde so eine vollständige Transformation nicht möglich sein, wenn man auch sagen würde, dass so eine Möglichkeit einer solchen vollständigen Transformation nicht existiert, überhaupt nicht existiert, ja, damit auch jetzt in keinem Individuum, ne, wenn das, was in Individuen passiert, also jedenfalls nicht eine vollständige Transformation ist, eine totale Umwandlung. Ne, wenn also hier keine totale Umwandlung eines Individuums stattfände, dann hätte das vier Nachteile. Das geht um überhaupt, ne? Nicht, dass jetzt dann, nicht um, dass jetzt einer das jetzt nicht macht, denn sind ja von der Reihenfolge nach, das ist ganz logisch, jetzt an dem Punkt, wo schon ein Individuum das Ziel erreicht hat. Und jetzt geht es nur darum, ob das, was er jetzt erreicht hat, ob das, was ein solches Individuum erreicht hat, eine totale Umwandlung ist oder was ist es? Ja, wenn es eine solche totale Umwandlung, wenn man die nicht annehme, dass also ein Individuum total transformiert und umgewandelt wäre an diesem Zeitpunkt, was dann? Dann könnte man auch nicht davon sprechen, das ist hier das erste praktisch, dann gäbe es den Nachteil, das Risiko, den Nachteil, dass dann überhaupt keine Grundlage dafür da wäre, dass Geistesstörungen nicht erneut wieder auftreten.
Ist es unterstützt?
Ja. Stütze ist nicht so ein wirklicher Ausdruck. Wenn jetzt du Erleuchtung erlangst, nehmen wir mal an, diesen Fall zum Ende, und das wäre jetzt keine totale Transformation, dann wäre da keine Grundlage dafür, dass diese störenden Gefühle nicht wieder neu auftreten. Dann wäre das so, wie vielleicht, dass der mal zufällig vielleicht über der mal eine Täuschung gaben, sondern dass dann, wenn Freiheit von Täuschung erreicht ist, eben auch dann das gleichbedeutend ist mit einer totalen Umwandlung, eben durch diese ursprüngliche Weisheit, die sich manifestiert, wird eine Transformation statt. Und wenn die stattfindet, dann kann auch nichts Neues wieder mehr, keine neue Täuschung mehr aufkommen. Das ist eben gerade das, was dieser Ausdruck völlige Umwandlung beinhaltet. Das wäre jetzt keine Umwandlung.
Ist so Erleuchtung ohne Transformation? Ja,
Nee. Nee, das wäre jetzt einfach so, dass es dann mal, wenn man denkt, es ist eine bestimmte Täuschung, Verschleierung, die die Wirklichkeit zudecken, so wie Wolken den Raum verdecken. Und wenn jetzt dazu mal so ein starker Wind kommt, dann gehen mal die Wolken weg, am nächsten Tag sind immer wieder Wolken da. Mhm. Dass du so praktisch wieder zurückfallen könntest. Und zwar auf der einmal Erleuchtung erlangt, aber dann kommen dann doch wieder schöne Gefühle irgendwo her und dann geht es wieder bergab. Dann hätte sich ja im Grunde nichts geändert. Dann wäre ja Samsara, der Kreislauf, ja nicht verlassen. Hätte also keine Transformation stattgefunden. Diese Transformation ist, wenn man sich das klar macht, was da passiert, dann ist das eine vollständige Umwandlung. Ne? Dass dieser Ausdruck vollständige Umwandlung soll halt andeuten, dass da eben sich etwas grundlegend verändert hat, was ein neues Auftreten von geistiger Störung unmöglich macht. Wenn man jetzt nicht davon spricht, dass ein solches irgendein Individuum, was diesen Weg geht, eine solche Transformation erlebt, dann müsste man praktisch auch hätte man keine Gewissheit darüber, dass nichts zum Schluss auch wieder runterfällt. Das ist der erste von den Nachteilen, ne? Der erste Nachteil. Ersten Bumi an. Es gibt da verschiedene Erklärungen darüber. Ne? Wenn man logisch darüber nachdenkt, kann man das verschieden erklären, aber normalerweise heißt es vom ersten Bumi an, also wenn Wirklichkeit direkt gesehen wurde, dann kann man davon nicht mehr runterfallen. Und das Ziel, obwohl das endgültige Ziel erst im Augenblick von Erleuchtung erlangt ist, dann geht es dann nicht mehr weiter.
Ich verstehe trotzdem noch nicht genau, auf was das anspricht, die ganze Zeit. Gibt es überhaupt keine Erleuchtung, wo nicht Transformation?
Nee, gibt es nicht. Nur ist nur die Frage, dass wenn das, was wir als Erleuchtung oder als Ende dieses Weges bezeichnen, wenn das stattfindet, ob das dann eine Transformation ist oder nicht. Ne? Weil dann, nämlich wenn es keine Transformation wäre, dann hätte, wenn, es geht nur darum, dass man sich klar macht, dass es hier eine Umwandlung stattfindet. Um diese Idee in einem selber zweifelsfrei deutlich zu werden zu lassen, dass was hier passiert durch ursprüngliche Weisheit, ist eine Transformation von allem. Ne? Weil vorher erklärt worden ist, verwandelt sich die Wahrnehmung der äußeren Welt, die verwandelt sich die Wahrnehmung vom Körper, von Lebewesen und von Bewusstheit, ne? Alles verändert sich. Ne? Und diese, wenn man das nicht annimmt, dass hier jetzt ein neuer Zustand eingetreten ist, im Augenblick der Leuchtung, dann wäre das ja kein, also wenn diese Transformation nicht stattgefunden hätte, dann wäre es nicht möglich, dass hier, dann gibt es keine Garantie dafür, dass nicht erneut wieder störende Gefühle aufkommen. Es muss auf der einen Seite, also für die Soheit hat sich ja nichts geändert. Ne? Mhm. Die Soheit war immer schon so, war vorher so, in der Mitte so und am Ende so, wird immer so sein. Und trotzdem hat für ein Individuum, wenn es jetzt allmählich die Täuschung völlig aufklärt und die Soheit so erblickt, wie sie ist, ne, und die Dinge so sieht, wie sie sind, für das Individuum selber eine Transformation stattgefunden, dass nämlich jetzt die Täuschung wechseln, und zwar endgültig.
Ja, und wenn
man hat keine Wiedergeburt mehr durch Karma, es gibt nur noch diese Ausstrahlung. Und unzählige Ausstrahlung zum Wohl aller Wesen.
Warum von mir muss ich mal das gleich verstanden haben, halt irgendwann. Hat mich noch ein Ohr, was ich gesagt habe, als irgendwie steht. Ich weiß nicht genau, welche, der kann durch Karma auch in niedrigeren Bereichen geboren werden. Also jedenfalls nicht als Bodhisattva, der er schon mal war. Also unter bestimmten Bedingungen kann er schon in Anführungsstrichen zurückfallen.
Ja, wie gesagt, gibt es da, wenn man so logisch drüber nachdenkt, dann kann man Gründe dafür finden und sagen, diese Grenze, von wo an es nicht mehr zurückgeht, ne? Wenn man die jetzt hinsetzt, etwas zu verschieben. Normalerweise ist es aber beim ersten Bumi. Aber das macht Sinn, weil wenn die Wirklichkeit direkt erkannt ist, wie im Traum, wenn du Traum als Traum erkennst, was soll das Ganze dann, das kann sich nirgends mit Tendenz mehr anhaben. Egal was da jetzt passiert in diesem Traum, das stört dich nicht mehr. Diesen Geschmack von Gleichwertigkeit aller Erscheinungen im Traum, den verlierst du ja dann nicht mehr. Also deswegen ist die normale Überlegung die, dass es ihr vom ersten Bumi an nicht mehr rückwärts geht. Gut, war da noch was dazu? Ja, also die Grundlage, diese Transformation selber, was ist die Transformation? Das ist ja die Präsenz der ursprünglichen Weisheit, die nicht vorstellen wird. Diese Transformation ist ja die Basis dafür, dass dann keine erneuten Geistesstörungen mehr auftreten. Das wäre der erste noch. Das wird aber noch ausführlicher erklärt. Jetzt ist das mal der Wortkommentar. Und der zweite ist das hier, der zweite Nachteil, dass wenn... Ja, würde man nicht von Transformation sprechen, dann gäbe es auch keine Grundlage dafür, dass ein Individuum auf einem Pfad sich dass es geht. Ja. So, ja, dass man dann auf die Kontinuität eines Pfades eintritt, ein Gegenmittel, ja, dann auch nicht mehr, gibt es keine Grundlage dafür, weil Transformation ja einen Prozess beinhaltet, ist eine Umwandlung. Und wenn es solche Transformation nicht gäbe, dann gäbe es keine Grundlage dafür, dass überhaupt ein Weg zu einem Ziel existierte. Und die dritte Aussage ist hier, das wäre der Nachteil, dass dann keine Basis dafür wäre, für etwas als die Erleuchtung oder das Nirvana einer Person zu benennen. Eine Transformation in einem Individuum, wenn es das nicht gibt, dann könnte man auch nicht davon sprechen, dass ein Individuum hier ein Ziel erreicht hat und jetzt in Nirvana, also jenseits von Leiden, gelangt ist. Das wird später nochmal ausführlich erklärt. Und dann gäbe es dann es gäbe den Nachteil, dass man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ergebnissen, verschiedenen Arten von Nirvana, nämlich von Shravaka, Pratyeka und Bodhisattva, nicht mehr unterscheiden könnte. Weil wenn man dann verschiedene Arten von Transformation sozusagen schreiben täte. Das sind die vier Arten von Nachteilen, die werden jetzt nochmal ausführlich erklärt. Wenn es diese Transformation nicht gäbe, diese Transformation, nämlich Erkenntnis zu erlangen, indem das, was aufzugeben ist, aufgegeben wird. Das hier wird ja als Transformation bezeichnet. Das, was aufzugeben ist, nämlich was haben wir aufzugeben, die zwei Arten von Geistesverschleierung, Geistesstörung und Erkenntnistrübung, die beiden Arten von Schleiern und dann im Einzelnen natürlich auf jeder Stufe gibt es Feinheiten davon, Aspekte, die nach und nach aufgegeben werden müssen. Wenn es also keine Transformation durch Erkenntnis gäbe, dann gäbe es keine Grundlage dafür anzunehmen, warum in einem Individuum, an irgendeinem Individuum, was diesen Weg gegangen ist, dann, wenn einmal die Geistesstörungen aufgegeben sind, sie nicht wieder neu entstehen können. Zum Beispiel so, wie wenn ein Individuum die Verschleierung 30 Prüfungen abgeworfen hat, die zum Pfad des Sehens dazugehören. Also praktisch mit dem Erreichen des Pfad des Sehens werden bestimmte Prüfungen, die bis vorher verhindert haben, diese Sicht verhindert haben, aufgegeben. Dann ist es so, dass an dieser Stelle diese Geistestrübung nicht wieder auftreten. Wenn man also einmal den Traum als Traum erkannt hat, dann hat sich das. Ne? Dann wird man ihn nicht wieder für einen Traum für wirklich halten. Und zwar deshalb, weil der Bewusstseinsstrom dieses Individuums, dieses Bodhisattvas, sich vollständig verwandelt hat, dass diese Erkenntnis Platz gegriffen hat. Ja, wenn es diese... Wenn es da keine Situation, wenn es da keine Möglichkeit gäbe für eine solche Grundlage, dann... Es gibt keine Möglichkeit mehr für diese Geistesstörungen, wenn sie einmal oder die Dinge, die Geistestrübungen, die aufzugeben sind, dann wieder in dieses Individuum einzutreten. Sonst wäre das so, dass nämlich dann, wenn man einmal Verschleierung, Geistestrübungen aufgegeben hat, die dann erneut im Bewusstseinsstrom sich manifestieren würden. Ja, da gibt es also die Situation, dass bei einigen, obwohl sie einmal etwas aufgegeben haben, dann nachher wieder diese Wiedertrübungen auftreten, was aber nur ein Zeichen dafür ist, dass ihr Bewusstseinsstrom eben noch nicht völlig umgewandelt war. Wenn also dann das Ergebnis wirklich erreicht worden ist, dann ist eine Umwandlung da, die das nicht wieder rückgängig zu machen ist. Gleichenweise kann man das auf jede Stufe beziehen. Jede Stufe hat etwas, was neu erkannt wird und eine bestimmte Sache, die in Unwissenheit, die vorher bestand, eine Trübung, wird aufgegeben und ein neuer Durchbruch, ein neuer Durchblick erlangt. Und wenn das passiert ist, dann kann das nicht wieder, kann diese Täuschung, die vorher bestanden hat, nicht wieder neu auftreten, weil das Erkenntnis an der Stelle ist. Wie kann sie Major with the Panka und du bekennst den Bürger? Nee, Junge wird die Panka bekennen. Junge bekennt den Bürger. Nee, du bekennst den. Ja, wenn also ein bestimmtes Individuum zu der Zeit, wo es noch nicht transformiert ist, die Grundlage dafür ist, dass die bestimmte Geistestrübungen vorhanden sind. Wenn man jetzt sagt, dass es gibt die Geistestrübung von der Verschleierung in Form der störenden Gefühle von Ärger, Dummheit und Gier und so weiter. Und es gibt die Erkenntnistrübung, nämlich zum Beispiel, dass wir diese Welt hier für wirklich halten, glauben, dass wir außen und innen so eine duale Erscheinung ist, die wirklich existieren, halten, dass die Dinge hier für materiell wirklich halten. Das ist ja eine Art von Erkenntnistrübung. Geistesverschleierung. Und wo sind diese? Die sind ja in bestimmten Individuen. Ne? Dieser Ausdruck Erkenntnisverschleierung, die sind ja nicht irgendwo im Raum, sondern die sind ja im Bewusstseinsstrom von uns jeweils, als Individuum. Ja, jedem einzelnen Wesen hat seine eigene Bewusstseinsströmung. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir nicht transformiert sind, ist dieser Bewusstseinsstrom die Grundlage dafür, der untransformierte Bewusstseinsstrom, die Grundlage dafür, dass diese Verschleierungen anwesend sind. Und zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Transformation stattgefunden hat, dann wird eben dieser transformierte Geistesstrom die Grundlage dafür, dass sie nicht wieder neu auftreten. Dann haben wir die Substanz, die Ja, da taucht die Frage auf, ob das nicht inwiefern warum das im Widerspruch zu der Erklärung steht, wie sie die Schabrakas annehmen, die nämlich sagen, dass der Bewusstseinsstrom eines Wesens sich dann völlig aufzehrt, so also wie die Samen eben völlig verbrannt ist und dann kann er keine Frucht mehr bringen, oder wie ein guter Lampe, das gute Alle geworden ist, man erlischt die Lampe einfach, das ist einfach ein Ende. Vorher war Täuschung und dann war Leben da und war Täuschung und Bewusstsein und ich glaube mein Ich und nachher ist alles aufgezehrt und dann ist ein für alle Mal Ende. Inwiefern das da auch gar ein Widerspruch verschwindet, warum man jetzt hier ein Widerspruch befindet, das hier als Transformation zu bezeichnen. Und da steht, dass der, ich sagte, Nipan hier, man kann zwar den Samen dessen, was aufzugeben ist, zerstören, aber man muss sagen, auf der Grundlage, wessen Individuums diese Zerstörung stattgefunden hat. Das ist also ein feiner Unterschied. Wenn ich jetzt sage, etwas hört völlig auf, dieses Nirvana, diese Täuschung, bis Samsara, diese Täuschung hört völlig auf, dann muss ich ja sagen, für wen es aufgehört hat. Also nicht, es kann nicht alles weg sein. Wenn ich sage, es ist alles weg, dann ist ja eigentlich niemand mehr da, von dem ich sagen kann, dass der jetzt Erleuchtung erlangt hat oder der hat Nirvana erlangt. Dann gibt es gar keine Grundlage mehr, davon zu sprechen. Sofort. Nur wenn man jetzt sagen kann, ein Individuum hat alle seine Täuschungen aufgegeben. In dem letzten Unterpunkt. War es nicht so? Das muss man sich immer wieder mal vergegenwärtigen, diese Aufteilung, ne? Wie das Ganze ist. Ne? Weil das ist ja gerade die Schönheit und die Klarheit auch dieser Maitreya-Texte, dass ja immer das, was wir jetzt machen, dass es genau angekündigt wird und aufgeteilt wird. Ja, wir waren in der Beschreibung dessen, was man genau wissen muss, nämlich einmal als Gegenmittel, als in seinen ihren Merkmalen, genauen Kenntnisse des besonderen Unterschieds und dann zum Schluss jetzt in der Funktion. Und das ist genau das, was uns jetzt bevorsteht. Tamal Leon Shepani, Vers 40. Dann hatten wir schon durchnummeriert. Der geht über die Seite weg. Ja, dieser letzte Punkt, so heißt, fängt es hier an, der letzte nämlich von den fünften, da waren es noch vier. Nimbo, Zenji, hier war vier, der vierte, ne? Der vierte und letzte Punkt. Dessen, was man genau wissen muss, oder der vollständigen Kenntnis von ursprünglicher Weisheit als Grundlage der Transformation von Dharma in Dharmata. Ein Kommentar auf Seite 40. Da gibt es fünf verschiedene Arten. Die ganzen Unterpunkte hier unter dem, was man genau wissen sollte, waren ja immer in fünf Punkten erklärt. das ist halt auch fünf Punkte hier, die Funktion. Was heißt Funktion von ursprünglicher Wahrheit? Das ist das, was passiert, dass ihr Effekt ist, dann, wenn sie nämlich vollständig manifest geworden ist. Wenn ursprüngliche, nicht vorstellende Weisheit, vorstellungsfreie Weisheit, sich manifestiert, was ist der Effekt davon? Zum Teil war das ja bereits angedeutet worden, in dem, was ihr Gegenteil ist, inwiefern sie als Gegenmittel gegen bestimmte Sachen wirkt und was verhindert, welche Vorstellungen es sind, die ihr Auftreten verhindern und so. Da hat man schon eine Vorstellung von bekommen. Aber jetzt wird es nochmal unter dem Gesichtspunkt von Auswirkungen sozusagen betrachtet. Das erste von denen heißt, dass Gedanken weit entfernt werden, also weite Ferne verwiesen werden, so könnte man es vielleicht sagen. So ganz verstehe ich nicht, warum es im Englischen dann als lasting effect so beschrieben wird. Das ist mir jetzt nicht klar. Wie ich das verstanden habe, ist es als die weite Ferne geschoben. Ich habe mich das Beispiel und sage, wenn das ursprüngliche Weisheit vorhanden ist, dann ist das Gegenteil, nämlich Vorstellungen, Gedanken, werden dann in die weite Ferne verwiesen, so wie wenn wir ein starkes Feuer, ein Großfeuer sozusagen, lodern haben, dass dann die Empfindung von Kälte in weite Ferne verwiesen ist. Und wo so ein starkes Feuer lodert, dann gibt es keine Empfindung von Kälte. Und genauso ist in der Präsenz von nicht vorstellender ursprünglicher Weisheit gibt es auch keinen Gedanken. Sind in weite Ferne verwiesen. Was soll das heißen hier?
Gar keine Gedanken.
Vorstellungen und Gedanken sind das direkte Gegenteil von ursprünglicher Weisheit, die nicht vorstellend arbeitet. Das heißt, da wo ursprüngliche Weisheit präsent ist, da sind keine Vorstellungen da. Das heißt nicht, dass da ein Vakuum ist, ne? Sondern dass diese ursprüngliche Weisheit eben in sich keine Vorstellungen hat. Das vorstellungsfrei, das Erkennen, Weisheit heißt ja etwas Wissen oder Erkennen, ne? Oder man könnte auch sagen, ursprüngliche Bewusstheit. Diese Bewusstheit ist ein Bewusstwerden ohne Vorstellung, ein vorstellungsfreies ursprüngliches Bewusstsein.
Wenn man das oft hört, so als Meditationsanweisung, dass man dafür total ist, auf Gedanken auftauchen, wenn man dafür gar nicht viel ist, dass man ohne Gedanken ist. Aber das ist dann schon doch kurzzeitig eigentlich, dass man von der Meditationsanweisung ist, und das heißt, man nicht versucht, die Gedanken durchzuschieben, oder?
Da kannst du auch gar nicht wegkriegen, ne?
Aber letztendlich soll man keinen Raum eigentlich, oder? Es gibt
Nee, es geht darum, diese Gedanken sind ja auch Erscheinungen. Es geht darum, die Natur dieser Erscheinungen zu erkennen.
Also wenn da steht, dass praktisch da keine Gedanken sind,
ja,
sind ja dann diese Erscheinungen anscheinend nicht, oder?
In diesem Erkennen, dieses Erkennen der Natur geschieht ja durch diese ursprüngliche Weisheit. Das macht ja die Transformation, ne? Deswegen muss man immer wieder an den Anfang zurückgehen. Worum geht es? Nämlich, dass unsere Welt, wie wir sie jetzt wahrnehmen, nämlich aus Vorstellungen besteht, die uns eine Außen- und Innen vorgaukeln, wo das eigentlich gar nicht ist. Ne? Und wenn jetzt diese Täuschung zu durchschauen, das heißt letztlich durch diese täuschenden Vorstellungen zu durchschauen, bedarf es der Erkenntnis. Ne? Und wenn diese Täuschung durchschaut ist, dann liegt die Wirklichkeit offen da. Das ist dann sozusagen die Natur von Erscheinung, das er ja als Pure Being bezeichnet, ne? Oder Dhammata. Und damit diese Transformation stattfinden kann, von dem Zustand, in dem wir jetzt sind, von Täuschung, in den täuschungsfreien Zustand, bedarf es einer Erkenntnis. Dieses Erkennen, Durchschauen, kann nicht durch Gedanken geschehen. Denn wenn du jetzt immer Vorstellungen machst, über Vorstellungen, und wieder Vorstellungen über Vorstellungen über Vorstellungen, kommst du aus diesem Prozess nie heraus. Ne? Weil Vorstellungen grundsätzlich immer ein Objekt und ein Subjekt haben. Mhm. Ne? Deswegen ist der Ausdruck Vorstellung kommt, also man kann das ja auch anders übersetzen, aber im Deutschen deutet er das ja an, dass man etwas nicht herstellt oder vorstellt. Ne? Man kann vielleicht auch Ideen oder Gedanken sagen, wie auch immer. Jedenfalls ist es ein dualistischer Vorgang, der so passiert, als ob da ein wahrnehmendes Bewusstsein etwas wahrnimmt.
Weil rein so als Erscheinung dürfte es ja eigentlich nicht stören.
Ne? Genau, die stören sie auch nicht. Im Traum stören die Erscheinung als solche auch nicht. Nur was stört, ist die falsche Annahme, dass diese Dinge wirklich existieren als Außensehen. So, ne?
Das ist halt praktisch
falsch. Ja, und jetzt,
dass
wenn
die dann verschwinden müssen.
Man braucht nichts verschwinden, es müssen nur die Erkenntnis, das Bewusstwerden muss passieren, und was eben beschaut, dass das nicht wirklich existiert. Mhm. Und dieses Bewusstwerden kann nicht eine Neuvorstellung sein. Sonst wäre es ja wieder dualistisch. Ja,
ich denke, das existiert nicht wirklich so ungefähr.
Na, so fangen wir halt an. Aber das,
ja, aber ich meine, das nicht ist.
Das alleine ist es noch nicht, nee, auf keinen Fall.
Ist das Dokument auch
so? Ja, deswegen heißt es ja ursprüngliche Weisheit, die nicht vorstellen, die vorstellungsfrei ist. Und dann nur so kann der dann praktisch dann Wirklichkeit erkannt werden, jenseits von Vorstellung. Vorstellung ist immer automatisch wieder Täuschung. Und deswegen war ja vorher das abgegrenzt worden. Das ist ja eigentlich in diesem letzten Teil sehr schön alles klargelegt, was man genau wissen muss. Erstmal muss man wissen, gegen was diese ursprüngliche Weisheit als Gegenmittel wirkt. Ne? Und was ihre Merkmale sind, darum hat man gelernt, dass also diese, dass auch wenn mal Zustände eintreten, wo keine direkten Gedanken so auftreten, dann sind diese Zustände noch nicht diese Bewusstheit, diese Weisheit, die ist keine Anwesenheit von Weisheit oder Bewusstheit, sondern das sind dann nur so Ausfallserscheinungen, so vorübergehende. Und die sind es nicht, sondern im Gegenteil, dann eben diese Weisheit ist in besonderem Maße dann, also ist was ganz anderes, was eben, das haben wir vorher in dem vorigen Vers gelernt, ne, was eben jenseits von diesen von Konzepten von über diese Welt und jenseits ist, ne, und auch ist eine, was ein endgültiges Resultat bringt, unübertreffbare Freude und so weiter.
Es besteht eigentlich gar nicht, was da so Unterschied ist, irgendwo, dass zwischen so einem formlosen Götterbereich, ne, wo keine Gedanken sind, eigentlich auch keine Wahrnehmungen in dem Sinn oder eigentlich nichts. Ne? Und dem Nirvana oder so. Oder der Leerheit. Was da eigentlich letztendlich dann der Unterschied ist, weil ich meine, das muss dann doch irgendwo noch ein Konzept da sein bei diesen Göttern, oder?
Ja, sicher. Die haben sich ja in diesen Zustand hinein katapultiert.
Das ist ja eigenartig.
Weil sie halt
nicht, oder?
Na, weil sie halt an so einer Leerheitsidee angehaftet haben, ne? In einem formlosen Bereich. Also wie hat es ja, wie heißt der, das ist nicht so aus. Roman oder so, ne?
Ja,
er hat das ja doch gefragt, ne? Das ist im Grunde, das ist also so dieses, dass man gern alles weghaben will.
Ja.
Wenn man an diesem Erlebnis anhaftet, dann ist das die Ursache für so einen Götterbereich. Ne?
Also mich wundert nämlich das, wo die eigentlich noch ihre Selbstvorstellung, wie die aufbauen, die müssen dann noch einmal selbst anhaften. So. Irgendwo, ne?
Wenn sie an der Wahrnehmung anhaften, wenn sie an der Wahrnehmung, an der Idee von bloßem, grenzenlosen Raum anhaften.
Das ist aber nicht mehr gedanklich, ne?
So ganz feine, subtile Gedanken.
Das ist doch nur letztendlich.
Ja, sicher.
Ja, genau.
Ganz feine, subtile Gedanken. Das ist zwar kein Prozess des Nachdenkens mehr, da so grob, wenn wir jetzt so nachdenken. Das wird vom zweiten hört das auf.
Ja.
Dieses Untersuchen und Nachdenken, man ist eigentlich mehr nur Ruhen, aber dieses Ruhen ist ohne Klarheit.
Also das ist schon so ein subtiler Gedanke.
So, kann ich
vielleicht
zwischendurch eine Ansage machen?
Ja,
bitte.
Bitte.
Also, ich kann da kurz in meine Gitarre rein.
So, jetzt sollen wir es beeilen.
Dann das war ja.
Dann doch bringt uns aber die Indikiller in Thüringen durch, da wo wir die Indikiller da die Tarien wo wir haben. Also, darum sagst du das eben nochmal, das heißt ja, dass Gedanken in weite Ferne gewiesen werden, also nicht zeitlich bezogen, sondern einfach weit entfernt werden. Ne? Das zweite Punkt ist, dass es Unübertreffbare und große Freude gewährt.
Entschuldige, da haben Sie ein bisschen zeitlich bezogen, was man da kriegen
kann. Na, das war jetzt hier der Satz in der. Das zweite ist, dass unübertreffbare große Freude gewährt wird. Und drittens, dass alle Verschleierungen oder Geistestrübungen, nämlich diejenigen, welche die entstehen durch unsere diese Geistesstörungen, diese Kleshas, ne? Ärger, Stolz, Neid und Gier und so weiter, und die also andere Art von Geistestrübungen, welche verhindert, dass wir die Dinge alle erkennen, die werden alle völlig entfernt. Also wie gabst du ein Dagbitter mit Tenny in der Ja, das sind eben Kommentare, so einige Zeichnungen drin, so terminologisch, ne, die es wird nämlich diese fünf Arten von Ergebnis, es wird, sagen wir mal, die Funktion von ursprünglicher Weisheit ja hier in fünf Arten von Ergebnis vorgestellt. Und diese lassen sich dann, da werden nochmal bestimmt fünf Arten von Frucht zugeordnet, die an anderer Stelle vom Buddha erklärt worden sind. Und das ist aber terminologisch etwas schwierig. Da müsste man nämlich genau die Definition von diesen fünf Arten von Frucht jetzt auch dann damit ranziehen und das erklären. Und man sagt dann wirklich, das wäre jetzt, eigentlich würde über das Thema wiederum hinausgehen, weil dann wird es so kompliziert. Jetzt, was eigentlich einfach jetzt hier ist, wird dann so kompliziert durch diesen Umweg, diese fünf Arten von Frucht zu erklären, dass wenn man nachher wieder nicht weiß, worum es geht eigentlich. Also lassen wir das mal weg und beschränken uns auf die, auf das, was eigentlich hier gesagt wird, nämlich erstens, Gedanken werden entfernt, zweitens wird unübertreffbare große Freude entstehen, dadurch, dass dass alle Dinge, alle Erscheinungen unmissverständlich in richtiger, zutreffender Weise direkt erkannt werden und mit dieser Erkenntnis eine dauerhafte, beständige, große Freude verwirklicht wird. Das ist die Funktion von der ursprünglichen Weisheit. Und dann, das dritte hatten wir eben schon genannt, die, dass sie eben diese beiden, die Verschleierung alle entfernt, und zwar zusammen mit der, mit den Gewohnheitsmustern. Diese Gewohnheitsmuster sind ja in der Art, dass aus Kleinem etwas Großes wird. Es kann also am Anfang ein kleiner Impuls von Geistesstörungen in Form von Gier vorhanden sein, und der dann heranreift, sozusagen als Gewohnheitsmuster ausgeprägt, dann zu einer großen Frucht heranwächst, und alle diese Geistestrübungen, einschließlich der Gewohnheitsmuster, werden vollständig zerstört. Das ist dann beseitigt. Das ist auch eine Auswirkung von ursprünglicher Weisheit, die vorstellungsfrei ist, wenn sie aufgetreten, wenn sie auftritt. Dann das vierte ist, dass im Anschluss daran, wenn eben, oder dadurch, dass eben diese Geistesstörungen beseitigt sind, ja, durch diese die Nachwirkung dafür, Nachwirkung davon ist, dass sind drei Dinge, die passieren, indem nämlich da habe ich mich irgendwie verzählt. Das kann ich mir am Anfang erst nachvollziehen, bis dann lange mir bezählt wird. Das ist so drei. Dann muss das doch hier. Achso, jetzt kommen erstmal noch ein Punkt, der Nummer 4, ja. Das wird diese Bewusstheit ein in alle Dinge, die zu wissen sind, in alle Formen, die alles dessen, was wissbar ist, tritt diese Weisheit ein, sozusagen Allwissenheit. Dann werden alle werden durch die Präsenz der nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit alle Buddha-Bereiche gereinigt. Es werden also alle Bereiche werden transformiert in völlig reine Bereiche. Und die Wesen darin werden völlig herangereift. Ihr Lebensstrom und ihr Bewusstseinsstrom wird sozusagen auf den Weg gebracht und wird zur Reifung geführt durch die Präsenz dieser ursprünglichen Weisheit. Und man erlangt die Allwissenheit einmal selber und man wird in die Lage versetzt, diese Allwissenheit an andere weiterzugeben, ihnen nämlich den Weg zu zeigen, diese Allwissenheit auch selber zu verwirklichen. Jetzt bin ich mit der Zählweisung nicht so ganz einverstanden. Das werden nämlich einige Punkte zusammengefasst. Die letzten drei sind das, glaube ich, hier zusammengefasst, oder? Ja, ja, welche drei waren das jetzt?
Drei letzten,
gell? Ja. Ich finde sie mich gerade jetzt nicht. Es steht genau. Die ersten drei waren einfach und dann nämlich der Punkt 4 ist der, wo diese Weisheit in alle Dinge, die wissbar sind, eindringt. Tamsilani Dupadang sind die ersten drei Zeilen auf der Seite vorne, 17. Und im Englischen, da steht, the original wisdom attained in the wake of this provides access to every aspect of knowledge and every achieving attained between enabling and enabling. Und er hatte die Reihenfolge umgekehrt. Also er hatte, im Englischen sind das nur die ersten beiden Zeilen. Da hat er eine Zeile weniger draus gemacht. Im Tibetischen sind es die ersten drei Zeilen. Also wo das Eintreten dieser Weisheit in alle Wissensaspekte ermöglicht. Und dann die Nachwirkung davon ist wieder, dass eben alle Buddha-Bereiche bereinigt werden, die Wesen darin herangereift werden und schließlich die Allwissenheit im Buddha selbst erlangt und an andere weitergegeben werden kann. Also praktisch der Buddha-Zustand. Ja, das ist die Auswirkung von ursprünglicher Weisheit, die frei ist von Vorstellung. Und damit ist das der letzte Punkt. Der letzte Punkt der Erklärung, was man alles genau wissen muss über ursprüngliche Weisheit, wenn man diese Punkte der genauen Kenntnis hier verstanden hat, dann ist man nicht im Irrtum, sondern über das, was ursprüngliche Weisheit ist. Und das war auch zugleich der letzte Punkt von der Darstellung dessen, was die Grundlage für die Transformation bietet, nämlich diese ursprüngliche Weisheit selbst. Und jetzt geht das wieder in die Übergliederung. Ach nee, das war noch nicht der letzte. Doch, ja, das war der letzte Punkt, ist Darstellung von Grundlage. Und damit geht es zurück in die Beschreibung von diesen Transformationen. Da hatten wir ja diese Transformation in 10 Punkten. Der sechste war diese Grundlage. Jetzt kommen wir zu dem siebten. Das wird hier bezeichnet als die rechte Geistesbetätigung des Bodhisattvas. Hat die als Mental Cultivation übersetzt, das ist auch nicht schlecht. Die Kultivierung, welche Einstellung oder Sichtweise man zu kultivieren hat. Was muss jetzt ein Bodhisattva eigentlich tun, wenn er jemand ist, so steht es hier in den ersten Zeilen zunächst. Ein Bodhisattva, der in diese nicht vorstellungsbehaftete ursprüngliche Weisheit eintreten möchte. Was hat dieses Individuum zu tun? Welche Aufgabe hat dieser Bodhisattva? Wie muss er seinen Geist betätigen, damit in ihm diese ursprüngliche Weisheit entsteht? Das ist dann die Erklärung der rechten Geistesbetätigung. Und dieser Abschnitt beschäftigt sich zunächst einmal damit, dass die rechte Geistesbetätigung darin besteht, die Verwirrungsweise zu erkennen. Wenn man nicht erkennt, wie man selber verwirrt ist, wie soll man dann einen Weg aus dieser Verwirrung, einen Weg zur Befreiung erkennen? Dann wird dieser Weg, selbst wenn er existiert, für einen selber nicht klar sein. Und selbst wenn man davon wüsste, hätte man kein Vertrauen da rein. Man kann ja nur ein Vertrauen in einen Weg zur Befreiung bekommen, wenn man zunächst einmal die Notwendigkeit dafür sieht und dann auch versteht, in welcher Weise man verwirrt ist, dann sieht man auch, welchen Ausweg es daraus geben könnte. Deswegen ist das der allererste Schritt und der ist dann so erklärt. Wenn man damit auf den Weg nicht zuständig ist, dann ist es kein Gefühl, haben wir den hier und den nicht, das haben wir hier auch nicht. Sind die letzten Zeilen hier auf der Seite. Und jetzt dann wieder. In dieser Weise heißt es, soll der Bodhisattva seinen Geist betätigen. Erster Schritt nämlich, Dichinichite, indem man die Soheit selbst, ne, das heißt den Zustand, wie der Natur der Erscheinungen, den Grundzustand aller Erscheinungen, aller Ereignisse nicht kennt, dies durch diese Unwissenheit, Kraft dieser Unwissenheit, ist das, was nicht, was eigentlich nicht gültig vorhanden ist, indem es nicht gültig vorhanden ist, durch das verwirrte Bewusstsein, das getäuschte Bewusstsein, aber vollkommen eingebildet, was völlig eingebildet ist, durch Einbildung, also projiziert oder als vorhanden angenommen wird, obwohl es ungültig ist, zur Ursache, zum Samen für alles. Und das ist diese Formulierung, dass man das im Kommentar hier mal auflöst, dann ist das durch das Unwissen, die Unkenntnis des Soheit, des Grundzustands aller Erscheinungen, das in ungültiger Weise, also nicht der Wirklichkeit entsprechender Weise, das verwirrte Bewusstsein alle Dinge, alle Erscheinungen als Subjekt und Objekt, als Außen und Innen fälschlicherweise sich einbildet. Und so dieser, das ist der, das, was man als den Samen für alles bezeichnet, nämlich das Grundbewusstsein oder Alaya, in dem dieser falsche Eindruck abgespeichert wird. Das ist das Speicherbewusstsein, in dem ist der, da wo es die Gewohnheitsmuster, wo diese Gewohnheitsmuster sind, jetzt im Augenblick. Wenn du jetzt hier und jetzt sitzt und dich fragst, wo kommen diese Ereignisse her? Und dann ist praktisch die Gewohnheiten, die man mitbringt, Dinge so und so zu sehen, und die man ja auch verändern kann, wenn die Gewohnheiten von gestern, von vorgestern und so weiter, all diese Gewohnheiten werden, dazu wird praktisch Vorstellung benutzt, dass da ein Grundbewusstsein ist, in dem diese Vorstellungen gespeichert sind. Ja, bei dir ist ein eigenes. Bei dir ist ganz erwartet.
Ist das dasselbe, was auch Akasha
bezeichnet wird? Alaya heißt das dann.
Akasha ist
sein, das weiß er nicht, aber das heißt Alaya-Bewusstsein und ist halt jeder sein eigenes, denn du hast ja deine eigenen Gewohnheiten. Und letztlich muss jeder seine eigenen Gewohnheiten bereinigen, um erleuchtet zu werden. Das kann niemand für einen anderen tun. Das ist schon aufgebaut seit Anfang so viel Zeit.
Erkennen denn alle an, also die sogenannten Türen und Schulen, also was ich nicht schon vermerkte, erkennen sich die anderen auch alle an, da haben sie da wieder eine eigene Vorstellung.
Es wird als in Madhyamaka, in Madhyamaka-Schulen wird es nicht von allen so, nicht als Grundbewusstsein bezeichnet, sondern da wird von der Wechselwirkung aller Erscheinungen gesprochen. Das spielt aber eigentlich nicht so eine große Rolle an dieser Stelle jetzt. Obwohl es die Erklärung der Verwirrungsweise vereinfacht, ne, wenn man ein solches auf der relativen Ebene so ein Speicherbewusstsein, so ein Gedächtnis annimmt. Das muss nicht absolut gültig sein, aber auf der relativen Ebene, aus dem Anschein nach, funktionieren wir alle so, als ob wir so einen Speicher haben. Und dieser Speicher ist das hier, ne, was in dem Jungtang Pisago, das ist der Samen, die Ursache von allem, indem es diese völlige Einbildung des Ungültigen, Kraft Unwissenheit, der Unkenntnis der Wirklichkeit gespeichert ist. Und das ist die Ursache dafür, dass etwas, was nicht vorhanden ist, als zwei erscheint. Nämlich diese Zweiheit, die ja eigentlich gar nicht vorhanden ist, von außen, von einem wahrgenommenen Objekt, von einem wahrnehmenden Subjekt. Obwohl die nicht vorhanden ist, erscheint die, so wie im Traum. Dieses Speicherbewusstsein, das muss man oft durchlesen, das ist nicht so einfach zu verstehen. Wenn man das mal der anderen Reihenfolge nach darstellt, dann ist es so, dass durch die Unwissenheit, Unkenntnis der Wirklichkeit, der Soheit, ist dann der Samen von allem genannt, oder die Ursache von allem genannt, was das Ungültige sich völlig einbildet. Das ist dieser Circulus Viciosus von Täuschung. Ne? Unkenntnis über Wirklichkeit haben wir ja auch im Augenblick. Ne? Und diese Unkenntnis bewirkt wieder, dass wir etwas, was eigentlich nicht richtig so ist, uns einbilden. Und das wird dann gleich wieder abgespeichert. Und das ist dann auch wieder die Ursache dafür, dass etwas als nächstes in Kraft dieser Gewohnheit erscheint, was nicht vorhanden ist, nämlich wieder außen und innen so erscheint, als ob es vorhanden wäre. Das geht ja pausenlos weiter. Die Täuschung des vorigen Moments ruft jede Täuschung des jetzigen Moments hervor. Mit dieser Gewohnheit sind wir schon beschäftigt, ohne dass man genau wissen kann, wann das angefangen hat. Das ist die Aussage hier. Wenn ich nie so lange mit obwohl sie nicht vorhanden ist, erscheinen sie als Subjekt und Objekt als diese zwei. Das geht auf der nächsten Seite weiter. Aus dem seit anfangsloser Zeit, was ja heißt, dass man eine Zeit, wo man keine Zeit seit einer ohne dass man einen Anfangspunkt genau festmachen könnte, ist durch verkehrte Vorstellungen und sind durch gewohnheitsmäßige verkehrte Vorstellungen der Strom, die Kontinuität unseres Bewusstseins getrübt oder befleckt, sodass aus diesem getrübten oder befleckten Bewusstheitsstrom heraus alle Erscheinungen in ihrer Vielfalt so auftauchen wie im Traum, nämlich als ein Traum, den man nicht als Traum erkennt, sondern dass die Dinge für wirklich hält. Aber im Traum ist es ja sehr einsichtig, wie diese Gewohnheiten wirken. Wir haben ja im Traumbeispiel viele Erlebnisse, die auch am Tage zuvor hatten, tauchen dann im Traum wieder auf. Da kann man sehr schön sehen, wie Gewohnheiten sich an Enttäuschungen äußern. Finde ich Della Tempel das ist die Ursache dafür, dieses ursprüngliche Unkenntnis über Wirklichkeit, das ist die Ursache dafür, dass alles, was erscheint, erscheint durch Kraft als Gewohnheitsmuster, aus dieser gewohnheitsmäßigen Täuschung heraus wieder auftaucht, sich manifestiert, obwohl es nicht vorhanden ist. Della Tempestatitum. Und daraus auch dieser grundsätzlichen Täuschung, dieser Gewohnheitsmuster entsteht dann entstehen die verschiedenen Arten von Sinnesbewusstsein, die dann in den einzelnen Sinnesbereichen wirksam sind. Damit er das nochmal ein bisschen ausgeführt und sagt, unser Augenbewusstsein kann ja nur Form wahrnehmen, unser Hörbewusstsein kann nur Geräusch wahrnehmen, unser Riechbewusstsein nur Geruch, Geschmacksbewusstsein nur Geschmack und Körperberührungsbewusstsein nur Körperberührung. Jede einzelne dieser Geistbewusstsein nur geistige Erscheinung, jede einzelne dieser sechs Sinnesbewusstseine entsteht dann auf der Grundlage dieser gewohnheitsmäßig gespeicherten Täuschung. Und so erscheinen dann praktisch in diesem in den einzelnen Sinnesbewusstsein die Wahrnehmung. Damit sieht man also etwas ganz Wichtiges, dass das, was die Ursache für unsere jetzige Erscheinung, für unsere Erscheinung um uns herum sind, nämlich dieses Gewohnheitsmuster, diese abgespeicherten, dass die eigentlich ja auch nur aus unzutreffenden Gedanken kommen, nämlich aus der Unkenntnis der von Wirklichkeit. Und aus der falschen Vorstellung, aus Einbildung ist, sind diese Gewohnheiten entstanden. Also die Ursache für jetzigen Erscheinung sind falsche Gedankenmuster. Die Frucht dieser Ursache, die Auswirkungen der Ursache, nämlich die jetzigen Erscheinungen im Augenblick, sind auch nur falsche Gedanken, falsche Vorstellungen. Also sowohl die Ursache wie die Frucht davon sind beides, wenn man sie genau guckt, nur falsche Vorstellungen, nämlich die Annahme, dass da ein Außen eine Wirklichkeit ist, im Gegensatz zu einem inneren wahrnehmenden Bewusstsein. Die Frucht aus dieser Ursache von Gewohnheitsmustern stellt sich ja da in den sieben Arten von Bewusstsein, nämlich den sechs Arten von Wahrnehmungsbewusstsein plus dem Störbewusstsein, Kesha-Bewusstsein und dann damit letztlich in der Erfahrung von einer äußeren Welt im Gegensatz zum inneren Beobachter, so wie im Traum, mit dem man dann Wechselwirkungen hat und sich ärgert und freut und irgendwie in die ganzen Zustände hineingerissen wird, ne, im Raum dieser Täuschung. Jinan geht die Betüte, das sind also alle diese Erscheinungen, die man zusammenfassen kann als dualistische Erscheinungen. Damit beschäftigt sich ja der ganze Text, nämlich uns aufzuklären darüber, was Erscheinungen sind, nämlich dualistische Täuschung und was die Wirklichkeit dieser Erscheinungen ist. Und hier wird praktisch nochmal so dargestellt, dass alles, was wir als Erscheinung sehen, eben Täuschung ist. Und diese Täuschung ist in der Ursache, wie sie nämlich ständig sich fortpflanzt, ja, auch durch die Gewohnheitsmuster, das Speicherbewusstsein, nichts anderes als falsche Gedanken, die da abgespeichert sind. Und jetzt im Augenblick sind sie auch falsche Gedanken, weil wir nämlich jetzt im Augenblick auch das nicht richtig erkennen. Deswegen sind diese Dinge, so wie sie auftauchen, also werden sie als, obwohl sie erscheinen, sowohl also die Erscheinung aus ihrer Ursache, den Gewohnheitsmuster auftauchen, jetzt als Frucht, sind sie, obwohl sie erscheinen, eigentlich in Wirklichkeit nicht vorhanden. Für diese Welt, die um uns herum ist, halt nicht von irgendeinem Weltschöpfer erzeugt. Diese Welt, die wir erleben jetzt, die ist auch nicht alt, entsteht auch nicht dadurch, dass zufällig, sondern sie entsteht eben aus unseren eigenen eingespeicherten Gewohnheitsmustern. Wir erzeugen diese Welt jeden Augenblick und jeden Augenblick haben wir diese Täuschung wieder. Das ist der erste Schritt, den sich ein solcher Bodhisattva hier bewusst machen muss, immer wieder klar machen muss, dass diese Welt, wie er sie jetzt erlebt, nichts anderes ist als das, als die Manifestation der eigenen gewohnheitsmäßigen Missverständnisse. Minanting, Deminange, Tinminang. Und dann wird auch nochmal klar gemacht, was der Fehler davon ist. Wenn nämlich diese Täuschung, diese dualistische Täuschung auftritt, dann wird gleichzeitig die Natur der Erscheinung, nämlich die Wirklichkeit, nicht auf. Wenn diese Täuschung von Subjekt und Objekt, ne, auftritt, wenn die erscheint, dann erscheint damit gleichzeitig die Wirklichkeit nicht. Okay, ne? Aber die Täuschung erscheint, und so wie wir sie sehen, dann erscheint die Wirklichkeit nicht. Und indem das so ist, ist dann umgekehrt, wenn diese Täuschung nicht erscheint, dann wird die Wirklichkeit einfach sichtbar. Das ist nochmal das zusammengefasst. Hinter zu den Wiesen, dann sagen wir uns dann mit, wenn ein Bodhisattva in dieser Weise richtig seinen Geist betätigt, indem er also sich das immer wieder klar macht, ne? Die Art und Weise der Geistbetätigung, was ein Bodhisattva machen soll, ist ja gerade eben beschrieben, ne? Immer wieder klar macht, dass das, was ich jetzt erlebe, ist Produkt meiner eigenen geistigen Gewohnheitsmuster. Es kommt von nirgendwo anders her, von außen, habe ich sozusagen selber strafend erzeugt, ist vom Anfang an, weil da keine wirkliche Ursache des Entstehens, außer meinem falschen Missverständnis, und jetzt im Augenblick ist es auch ein Missverständnis. Und solange ich die Täuschung habe, sehe ich die Wirklichkeit nicht, und wenn diese Täuschung weg ist, dann sehe ich die Wirklichkeit. Dann, wenn man sich das immer wieder klar macht, dann wird ein solcher Bodhisattva sich annähern an nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit. Dann wird er in diesen Prozess hineinkommen, wo nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit entsteht. Solange dualistische Wahrnehmung auftaucht, erscheint die Wirklichkeit, nämlich der Natur der Erscheinung, nicht. Wenn diese dualistische Wahrnehmung nicht auftaucht, dann erscheint die Wirklichkeit. Und immer und Kraft dieser falschen, unzutreffenden Vorstellung ist es, dass alle Wesen eben im Kreislauf dieses Umherirren und die Wirklichkeit, den Grundzustand aller Erscheinungen nicht gesehen haben. Das soll man sich klar machen, und das in der richtigen Weise immer wieder getan haben, wird der Bodhisattva in die nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit eintreten. Eintreten heißt, dass das der erste Schritt dazu ist. Ne? Das ist der erste Anfang, und das ist das, was der Mittel dann am Schluss nochmal so betont hat und sagt, man muss erst die Verwirrungsweise kennen. Wenn man nicht weiß, dass man getäuscht ist, und nicht weiß, wie man getäuscht ist, wo soll man dann einen Weg zur Befreiung erkennen? Ein Weg, wo soll ein Weg herkommen? Hat er nochmal gesagt, diesen Weg, den kann uns kein Brahma oder kein Gott oder kein Weltschöpfer machen, der kann nicht plötzlich uns eine Autobahn herzaubern und sagen, okay, das ist der Weg, ne? Den brauchen wir jetzt nur gehen. So kann das nicht sein. Ne? Ist auch nicht so, dass es also völlig zufällig ist und zwar wie so ein Lotteriegewinn in Schuss fällt, sondern dieser Weg kann nur dadurch entstehen, dass man, wie es hier gezeigt ist, den Eintritt in die Wirklichkeit und weiß, selber versteht, wie man getäuscht ist und dann einen Weg aus der Täuschung Schritt in Schritt kennenlernt. Das eine sollte ich vielleicht noch sagen, obwohl er sagt, eben meinte, man sollte diese verschiedenen Arten von Frucht nicht jetzt im Einzelnen besprechen. Aus dem Vorigen war nochmal gesagt, dass wenn diese ursprüngliche Weisheit da ist, dann wenn sie sich sozusagen in alle Wissensbereiche hinein ausdehnt und diese Allwissenheit des Buddha auftritt, dann ist das eine Auswirkung davon, die im Einklang mit der Ursache steht. Das passt nämlich jetzt auch gerade nochmal dahin, weil nämlich wenn wir am Anfang, jetzt sozusagen ein Bodhisattva sich in rechter Geistesbetätigung schult und den Versuch zu verstehen, was ist jetzt eine eigene Täuschung, wie müsste es richtig sein, in welcher Weise bin ich getäuscht, und lässt sich diese Täuschung beseitigen, dann ist die Frucht davon, dass er später die Wirklichkeit versteht und die Allwissenheit des Buddhas erlangt, im Einklang mit dieser Ursache. Wenn umgekehrt es so wäre, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, jetzt meditiere ich sozusagen, das nennt man also Mongom, also irgendwie einfach so in Umnachtung einfach dann so sitzt, ne? Einfach nur so trübsinnig vor sich hinsetzt dann, und dann irgendwann eines Tages plötzlich voll erleuchtet ist mit der Allwissenheit des Buddhas, dann wäre die Wirkung nicht im Einklang mit der Ursache. Wenn es aber so ist, dass man sich durch fortschreitendes Schärfen seiner Intelligenz, ne, und immer mehr daran annähert, Wirklichkeit zu erkennen und Täuschung zu durchschauen und dann schließlich eines Tages irgendwann die Allwissenheit des Buddhas erlangt, dann ist die Wirkung im Einklang mit der Ursache. Und also ist jetzt
aber hier. Wird doch eigentlich nichts davor gebracht.
Nicht davor gebracht, wird nur durch erkannt. Ne? Erkannt. Ne? Die Erkenntnis, die Wirkung, was man als Wirkung beschreiben könnte, jetzt mit dem Namen Wirkung belegen könnte, ne? Dass du einen Weg gehst, oder wenn du das Ziel erlangst, dann steht dieses Ziel im Einklang mit der Ursache. Weil du am Anfang schon deine Intelligenz geschärft hast, dann ist es einsichtig, dass am Schluss dann auch mit zuwachsender Intelligenz eben alles verstehst. Wenn man am Anfang schon einfach nur dumm herumsitzt, dann wäre es schwer einsehbar, dass dann am Schluss plötzlich eine Allwissenheit an den Schoß fällt. Ja, das passte hier noch gerade dazu, weil das ja jetzt die rechte Geistesbetätigung ist, die am Anfang steht, die einem das Eintreten in diese ursprüngliche Weisheit ermöglicht, als erster Schritt die Täuschung zu erkennen. Und dann der nächste Schritt ist dann Dupatavu. Weil es keinen anderen Grund gibt, dafür, dass Samsara, die Erscheinung von Samsara auftauchen, außer dass es eben diese Vorstellungen oder Gedanken sind, diese unbegriffenen Vorstellungen und Gedanken. Deswegen ist diese Art und Weise hier, das auch zu betrachten, seine Täuschungsweise zu betrachten, ein außerordentlich bedeutsamer oder tiefsinniger Punkt, denn es gibt nichts, was noch tiefgründiger wäre, um die Täuschungsweise zu verstehen. Dachten wir hier. Es gibt keine Erklärungsweise, die noch tiefgründiger wäre, tiefsinniger wäre als diese, dass man versteht, dass die Welt der von Samsara, in der man ist, eben letztlich nur aus verkehrten Einstellungen heraus, die gewohnheitsmäßig abgespeichert sind, entsteht. Die genaueste und tiefgründigste Erklärung. Nienangin, Tittar, Matobe, Nyangam, oh, du bist ein Tittar, Pastam, du bist ein Nui, Dela, Jasin, Pam, De, Nambar, Mitte, Jechela, Dupe, Nambar, Sogla, in Tupel, Lam, Nebala, Rin, Che, Tata, Rina. Das ist die eine Seite, was die Täuschung angeht. Das ist die tiefgründigste Erklärung. Auf der anderen Seite kann man, was man daraus gleichzeitig dann folgern kann, ist, dass diese dualistische Wahrnehmung von Welt, weil sie eigentlich nicht existiert, weil sie eben nur aus eigenen Vorstellungen entstanden ist, das folgt ja praktisch daraus, wenn sie eine eigene Einbildung ist, wenn alles mal diese Welt gewohnheitsmäßige Einbildung ist, dann existiert sie ja nicht wirklich. Und bloß, wenn man sie kennt als bloßes gewohnheitsmäßiges Missverständnis, an dem man immer wieder angehaftet hat und dann dieses Anhaften aufgeben, diesen Irrglauben, diese falschen Vorstellungen aufgeben, so in die ursprüngliche Weisheit, die nicht vorstellend ist, eintritt, dann ist das eine außerordentlich tiefgründige Betrachtungsweise, die in Richtung auf die Befreiung geht. In beiden Richtungen ist es also eine